neblig, misty und darüber hat sich Ella Fitzgerald Gedanken gemacht.
Look at me. I'm as helpless as a kitten up a tree, and I feel like I'm clinging to a cloud I can't understand. I get misty just holding your hand. Walk my way and a thousand to play, or it might be the sound of your hello, that music I hear. I get misty the moment you're near. Can't you see that you're to do? Don't you notice how hopelessly I'm lost? That's why I'm following you on my own. When I wander through this wonderland, knowing my right foot from my left, my hat from my glove, I'm too misty and too much in love. Too misty and too
Ella Fitzgerald war das mit Misty. Ich komme wieder zu einem ganz anderen Thema. Und zwar stellen wir hier oder stelle ich auch hier in unregelmäßigen Abständen im Magazin unterdessen neue oder doch relativ neue ProfessorInnen an den Erfurter Universitäten bzw. Hochschulen vor. Das führt dann immer auch zur Vorstellung der Studiengänge, in denen sie arbeiten. Auch heute stelle ich eine Professorin vor. Sie ist seit dem Wintersemester 2023/24 an der Health and Medical University in Erfurt. Und sie hat die Professur für klinische Psychologie und Psychotherapie mit dem Schwerpunkt Verhaltenstherapie inne. Frau Professorin Dr. Charlotte Rosenbach ist es. Über ihren Weg nach Erfurt, die Hochschulambulanz und ihre Vorstellungen für die Weiterentwicklung des Studienangebots habe ich mich mit ihr vor einigen Tagen unterhalten. Und natürlich wollte ich zuerst einmal wissen, ob sie vor ihrer Berufung Beziehungen zu Erfurt hatte und wie die Entscheidung für diese Stadt zustande gekommen ist.
Ich hatte überhaupt gar keine Beziehung zu Erfurt vorher. Ich habe mich hier ganz unvorbereitet, unvoreingenommen beworben und während des Bewerbungsprozesses, bevor ich überhaupt wusste, dass ich hierher kommen darf, habe ich mir die Stadt auch das erste Mal angeschaut und war aber gleich ganz begeistert und dachte, ja, wenn das was wird, dann ist das ein schöner Ort.
Hat es noch Alternativen gegeben, auf die Sie sich beworben haben,
ja,
im selben Zeitpunkt?
Ja, also ich war an der Freien Universität in Berlin vorher als wissenschaftliche Mitarbeiterin auch schon sehr lang. Und dort unmittelbar war jetzt nicht absehbar, dass dort eine Professur entstehen würde. Und dann habe ich mich eben auf verschiedene Professuren oder freie Stellen beworben. Und eine davon war Erfurt und hier bin ich hergekommen.
Schön. Freut uns.
Ja, mich auch.
Glaube ich, das kann man sagen.
Mich auch sehr.
Sie haben Ihr gesamtes Studium und auch die Zeit danach in Berlin absolviert.
Ja.
Aber Sie sind keine Berlinerin.
Doch, ich bin Berlinerin.
Sie sind Berlinerin. Ja. Also das ist jetzt der erste richtige Aufbruch aus Ihrer Heimatstadt?
Nee, nicht ganz. Ich bin zwar in Berlin geboren, aber ich habe mit meinen Eltern viel woanders gelebt. Ich habe ein paar Jahre in Hamburg gelebt und bin 5 Jahre meiner Kindheit in Spanien gewesen. Das heißt, ich war nicht immer in Berlin, aber habe da trotzdem dann Abitur gemacht und studiert und promoviert.
Ja.
Das heißt, ja.
Sie haben studiert Psychologie.
Ja.
Das war das einzige Fach oder haben Sie daneben noch ein Nebenfach gehabt?
Ich habe nur Psychologie studiert ohne Nebenfach. Ich habe davor ein bisschen rumexperimentiert, habe mal Deutsch und Geschichte auf Lehramt studiert, war auch mal an ein paar Schauspielschulen und dachte, ich könnte Schauspielerin werden. Also ich habe mich so ein bisschen quer orientiert und dann, als ich Psychologie studiert habe, habe ich dann aber auch nur Psychologie studiert.
Das wirft die Frage auf, hatten Sie Alternativen für das Psychologiestudium?
Nee, ich glaube dann mit Beginn des Psychologiestudiums nicht. Ich war davor eben eine Weile, so vielleicht so 1-2 Jahre, so ein bisschen in der Orientierung. Und aber dann mit Beginn des Psychologiestudiums war es für mich irgendwie klar.
Ja.
Das hat dann gepasst.
Welche Schwerpunkte haben Sie während des Studiums und danach gehabt oder haben Sie noch?
Ja, also mein Herz schlug schon immer für die klinische Psychologie. Also der Mensch in seinem psychischen Wohlbefinden, wann und durch was verändert sich das? Wann spricht man von psychischen Störungen? Wie kann man Menschen helfen, die so psychisch belastet sind oder so arg beeinträchtigt, dass sie sozusagen in ihrer normalen Lebensführung nicht mehr zurechtkommen? Das hat mich schon immer interessiert. Schon während des gesamten Studiums. Mich haben die anderen Fächer auch interessiert, auch die Geschichte der Psychologie hat mich auch interessiert oder eben so sozialpsychologische Prozesse. Aber trotzdem bin ich immer wieder zur klinischen Psychologie zurückgekommen.
Helfen Sie gerne?
Ja, das könnte man meinen. Ich weiß gar nicht, ob ich unbedingt gerne helfe. Ich glaube, es ist so ein bisschen der Schritt davor. Mich interessiert vor allem, warum es so ist. Mich interessieren die Prozesse, warum Menschen, warum sich Dinge so entwickeln, dass sie so beeinträchtigt sind in ihrer Lebensführung.
Ja.
Mich interessiert der Weg dahin. Ich glaube, wenn es mir vor allen Dingen ums Helfen ginge, dann hätte ich mich niedergelassen. Aber mir geht es vor allen Dingen darum, zu verstehen, warum Dinge sich so entwickeln, wie sie sind und was man dann machen kann. Aber ich muss es nicht unbedingt selber machen.
Also man kann Entwicklungen, die ein Mensch genommen hat, nicht mehr nachträglich ändern. Man kann höchstens helfen, eben damit besser zurande zu kommen.
Ja. Genau.
Ist das frustrierend?
Ach, nein. Also für mich ist es nicht frustrierend. Es ist manchmal ist man natürlich mit Schicksalen konfrontiert, wo man erschüttert ist, ja, oder wo man auch natürlich an seine Grenzen kommt dessen, was man verstehen kann oder überhaupt begreifen kann. Ja, gerade wenn man sich geflüchtete Familien anschaut oder schwer traumatisierte Personen, dann gerät man natürlich manchmal so ein bisschen an die Grenzen des Begreifbaren und es ist erschütternd, aber zugleich ist so viel möglich, auch für die Personen, die wirklich Schlimmes erlebt haben, dann sich an das Leben, was sie dann haben, eben anzupassen und das Beste draus zu machen. Und ich glaube, so dieses das Beste aus dem zu machen, was da ist, das gefällt mir. Das ist etwas, was ich gerne und gut machen kann.
Ich hatte den Eindruck, nachdem ich Ihren Lebenslauf gelesen habe, dass Sie sich besonders intensiv mit Eltern-Kind-Beziehungen beschäftigen. Ist
ja.
das zutreffend?
Ja. Also es interessiert mich oder mir, ich gucke gerne dahin, wo es große Risiken gibt, ja, also für Kinder, die psychisch erkrankte Eltern haben, für die gibt es einfach ein großes Risiko, sich auch in Richtung von einer Pathologie zu entwickeln. Das Risiko ist einfach da.
Ja.
Und wenn es jetzt darum geht, was zu verändern, damit das Risiko nicht mehr so groß ist, dann kann man eben gut bei den Eltern ansetzen.
Ja. Ja,
und zu schauen, okay, was können die Eltern trotz ihrer psychischen Belastung machen, damit sie die Bedingungen für ihre Kinder optimieren, ne? Oder in der Interaktion mit ihren Kindern,
ja,
feinfühlig sein können, liebevoll sein können, es nicht eskalieren lassen, die Bedürfnisse gerecht befriedigen.
Haben Sie jetzt als Professorin auch mit solchen praktischen Fällen zu tun?
Ja, ich leite die Hochschulambulanz der HMU hier in Erfurt. Die hat ihre Türen geöffnet jetzt im Herbst 25. Das heißt, es ist eine psychotherapeutische Hochschulambulanz der Regelversorgung. Da kommen also Menschen hin, die psychisch belastet sind und werden psychotherapeutisch betreut. Und wir haben sowohl eine Kinder- und Jugendpsychotherapeutin, aber auch Erwachsenenpsychotherapeuten. Und da haben wir natürlich sowohl Kinder als auch Erwachsene, die Hilfe brauchen. Und ich in meiner Leitung bekomme da natürlich auch mit, was da passiert, kriege Fälle berichtet, wir schauen, ob wir bestimmte Personen versorgen können oder nicht, und wie es dann weitergeht. Mhm. Und perspektivisch wäre es mir auch ein Anliegen, auch hier in Erfurt ein bisschen noch so einen Schwerpunkt aufzubauen für Familiengesundheit, also Familien, die einen psychisch erkrankten Elternteil haben, Unterstützung zu bieten.
Also da ist Ihrem Eindruck nach im Moment noch zu wenig Masse vorhanden.
Ja, da ist zu wenig da. Ja. Also es gibt natürlich viele Therapeuten und Therapeutinnen, die auch Erwachsenen helfen, aber die meisten Erwachsenentherapeuten, Therapeutinnen, mich eingeschlossen, würden erstmal initial in der Betreuung der Erwachsenen nicht unbedingt an die Kinder denken. Ja, man denkt die Kinder nicht mit in der Behandlung von Erwachsenen.
Ja,
und
ja,
das muss mehr passieren. Und dafür setze ich mich ein, dass sozusagen das System angeschaut wird, dass die Kinder mitgedacht werden, dass die Eltern in ihrer elterlichen Kompetenz geschult werden, dass das sozusagen ein Teil ist der Behandlung. Und das wäre mir ein Anliegen, das so ein bisschen als Schwerpunkt auch hier in der Hochschulambulanz perspektivisch zu etablieren.
Ich glaube, das können wir gut gebrauchen.
Ja, das kann überall gut gebraucht werden und so eben auch hier.
Ja. Okay. Was sind die nächsten Schritte auf diesem Weg?
Wir etablieren jetzt gerade einfach die Regelversorgung. Das heißt, wir bauen die Strukturen auf. Wir haben schon einen gewissen Patienten, Patientinnenstamm. Es kommen jetzt noch neue Therapeutinnen. Und demnächst beginnt auch der Master Psychotherapie an der HMU.
Als Ausbildungsweg.
Als Ausbildungsweg. Und dieser Master Psychotherapie, der ist relativ neu. Das heißt, man studiert jetzt Psychotherapie an der Universität und macht es nicht im Anschluss an das Psychologiestudium als Weiterbildung, sondern es ist verankert in den universitären, als universitärer Ausbildungsgang. Und da sehen die Psychologiestudierenden auch Patienten schon im Studium. Und das passiert eben auch bei uns an der Hochschulambulanz.
Ja.
Das heißt, die Hochschulambulanz ist einerseits zur Versorgung von psychisch erkrankten Personen da und zugleich aber auch eine Lehrambulanz. Ja, das heißt, die Studierenden kriegen da ersten Kontakt mit den psychotherapeutischen Prozessen.
Mhm.
Und dann als dritten Schritt werden wir dann eben auch Forschungsprojekte an der Hochschulambulanz etablieren. Ich würde mal sagen, so zum Sommer, Herbst hin, ja, dass wir damit langsam anfangen können. Und dann kommen bestimmt auch Gruppenformate für psychisch erkrankte Eltern hinzu und ähnliches.
Kann das oder sollte das eine Fortführung finden für den Umgang mit Lehrerinnen und Lehrern, mit Kindern, die von solchen Situationen betroffen sind?
Ja, da sprechen Sie natürlich was absolut Zentrales an, denn mit den Eltern, also sind ja nicht nur die Eltern, sozusagen da an der Stelle, wo man irgendwie ansetzen könnte, sondern sowohl Lehrer, Lehrerinnen, Erzieherinnen, ja, das ganze System, auch die würden davon profitieren, mehr davon oder darüber zu erfahren, wie geht es eigentlich Kindern mit psychisch erkrankten Eltern, was kann man machen, wie kann man unterstützen, wie kann man das ansprechen, wie kann man auch entstigmatisieren.
Ja.
Ein großes Problem ist die große Stigmatisierung.
Ja?
Wenn man hört, der Vater ist alkoholkrank oder die Mutter ist depressiv, dann denken immer gleich alle, ja, das ist gleichzusetzen mit und kann nicht mit den Kindern.
Ja,
und das ist natürlich nur teilweise wahr. Manche Sachen fallen den Eltern vielleicht schwer, aber grundsätzlich sind die natürlich in der Lage, liebevolle, gute Eltern zu sein. Wir brauchen nur Hilfe und nicht Stigmatisierung. Und das müsste an allen Systemen stellen, muss damit gearbeitet werden, in der Schule, in der Kita, in der Jugendhilfe und in der Psychotherapie.
Großes Programm.
Große Aufgabe.
Ja. Sie hatten ganz zu Anfang gesagt, Sie seien begeistert gewesen, als Sie nach Erfurt gekommen sind oder beziehungsweise bevor Sie nach Erfurt gekommen sind von dieser Stadt. Was gefällt Ihnen am besten?
Ja, ich komme ja aus Berlin, ja, eine sehr, sehr große Stadt, eine sehr volle Stadt, eine sehr laute Stadt. Und mir gefällt erstmal Erfurt rein optisch. Ich finde, das ist eine sehr schöne Stadt. Mhm. Ja, es gefällt mir, hier lang zu laufen, die Stadt zu sehen. Die Menschen sind freundlich, willkommend. Ja, es ist eine freundliche Kultur hier in der Stadt. Ich finde, das ist eine gute Stimmung. Und nicht zuletzt sind meine Kollegen und Kolleginnen an der HMU einfach alle wirklich sehr nett. Wir sind ein super Team. Es macht sehr viel Spaß. Und die Studierenden, die zu uns kommen, die sind motiviert und begeistert und haben Lust, Psychologie zu lernen. Das macht Spaß. Wir haben regelmäßig offene Campustage. Da sind sozusagen die Räumlichkeiten auch alle geöffnet für Interessierte, sowohl potenzielle Studierende, aber wir hatten auch schon Gäste, die es einfach spannend fanden, mal zu sehen, okay, was ist denn die HMU eigentlich? Was wird hier eigentlich gemacht? Ja. Kann man online immer nachschauen. Mindestens so alle 2-2,5 Monate haben wir einen offenen Campustag, immer samstags kann man sich alles anschauen, vorbeikommen, ins Gespräch kommen.
Dann wünsche ich Ihnen viel Erfolg für das, was Sie sich vorgenommen haben an der HMU.
Vielen Dank.
Und vielen Dank, dass Sie hier waren.
Dankeschön.
Das war jetzt der falsche Regler, den ich da aufgemacht habe. Das korrigieren wir aber gleich. Ich wollte nämlich eigentlich diesen Titel hier spielen und den spielen wir auch jetzt. Der heißt The Knowledge.
And ignorance, we gotta teach your kids to read and write. That's the only way.
Janet Jackson war das mit The Knowledge. Ich dachte, im Anschluss an die Vorstellung einer Wissenschaftlerin könnte das ganz gut passen. Jetzt habe ich noch einen, ich glaube, vorletzten Hinweis auf den 4. März. Und zwar hätte heute eine großartige Schriftstellerin Geburtstag gehabt. Es handelt sich um Gabriele Tergit, eine deutsche Journalistin und Schriftstellerin. Sie hieß eigentlich gar nicht Tergit, sie hieß Elise Reifenberg und war dann verheiratete Hirschmann und hat sich Tergit genannt als Pseudonym, deswegen, weil das ein Anagramm für das Wort Gitter war, dieser Nachname. Und Gabriele stammt irgendwie aus ihrer Kindheit als Spitzname. Sie hat angefangen in einem Metier, das leider Gottes sehr aus der Mode gekommen ist und auch in der Vergangenheit viel zu selten gewürdigt worden ist, nämlich als Reporterin, die sich mit Gerichtsreportagen beschäftigt hat. Ihre erste feste Anstellung erhielt sie 1924 von Theodor Wolff, dem damaligen Chefredakteur des Berliner Tageblatts. Nochmal zur Erinnerung, 1894 ist sie geboren. Für einen Betrag von damals 500 Mark verpflichtete sie sich, 9 Gerichtsreportagen im Monat abzuliefern. Ihrer Meinung nach waren Gerichtsreportagen besonders wichtig, weil sie nämlich die soziale Lage ihrer Zeit wiedergegeben haben. Das wird heute nicht anders sein. Strafprozesse aufgrund von Anklagen nach § 218 Strafgesetzbuch nahm sie zum Anlass, die Not von Frauen zu schildern und die Umstände der Armut anzuklagen, die verzweifelte Frauen zur Abtreibung bewogen haben. Freiberuflich arbeitete sie bis 1933 als Journalistin für diverse andere Berliner Zeitungen und schrieb unter anderem Gerichtsreportagen und Berichte für den Berliner Börsenkurier, die Vossische Zeitung und die Kulturzeitschrift Die Weltbühne. Als Gerichtsreporterin nahm sie auch an mehreren politischen Prozessen teil, darunter einem Verfahren gegen die Fememörder der Schwarzen Reichswehr im Jahr 1927. Das Verfahren kennzeichnete sie, und das macht ihre Sprache auch deutlich, dieses Zitat, das kennzeichnete sie mit dem Satz: Unsichtbar steht ein großes Hakenkreuz vor dem Richtertisch. Nach dem Zweiten Weltkrieg versuchte sie, ihre Reportagetätigkeit wieder aufzunehmen. Ein Prozess im Kriminalgericht Moabit beschäftigte 10 Richter, Anwälte und Wachmänner mit dem Verbleib eines Goldrings mit Halbedelsteinen, und sie selber fragte sich nur 3 Jahre nach den Gräueln des NS-Regimes: Kann eine Zivilisation so neu anfangen, indem man weitermacht, als wäre nichts geschehen? In Hamburg berichtete sie für die Neue Zeitung über den Veit-Harlan-Prozess, in dem dieser von der Schuld einflussreiche NS-Propaganda produziert zu haben freigesprochen wurde. Und danach stellte sie ihre Tätigkeit als Gerichtsreporterin ein. Geblieben sind denn neben diesen Gerichtsreportagen aber auch ihre Romane, die man wirklich nur zum Lesen empfehlen kann. Zum Beispiel hat sie einen Roman geschrieben, Der erste Zug nach Berlin hieß der. Und dieser erste Zug nach Berlin erschien erst lange nach ihrem Tod, nämlich im Jahr 2023, also vor ungefähr 3 Jahren. Vorher war der ganz aus dem Blick gekommen gewissermaßen, und dieser Roman war eine Persiflage auf die ersten Tage, die erste Zeit nach Ende des Zweiten Weltkriegs in Deutschland. Sie hat sich damals gefragt, ob so denn ein Wiederanfang beginnen kann, wie das damals gemacht worden ist. Und das ist der eine Roman, den ich nur zur Lektüre empfehlen kann, insbesondere wegen seiner Weitsichtigkeit in die Zukunft hinein, wie auf der Basis einer solchen Neuanfangs die Entwicklung denn wohl weitergehen könnte. Das ist das eine. Der zweite Roman, der sehr zu empfehlen ist aus meiner Sicht, ist Effingers, eine Familiengeschichte, die Chronik der Familie Effinger über 4 Generationen hinweg. Und dieser Roman ist, also ich würde sagen, er ist jedenfalls mit Buddenbrooks von Thomas Mann mindestens gleich auf. Er hat vor allen Dingen gegenüber Thomas Mann den riesengroßen Vorteil, dass Gabriele Tergit auch die Technik und Wirtschaftsgeschichte in diese Familiengeschichte sehr viel besser hineinwebt, als das Thomas Mann gemacht hat. Deswegen erinnere ich sehr gerne an Gabriele Tergit. Alle ihre Werke sind wirklich zu empfehlen, zu lesen. Und es ist schade, dass sie so wenig Aufmerksamkeit erfahren hat. Gabriele Tergit. Und das bringt mich zu einem anderen Titel, Knock Me Down von der Alan Forrester Band. Alan Forrester Band. Und ich habe diesen Titel deswegen gespielt, weil genau diese Band heute Abend auch in Erfurt auftritt, nämlich im Museumskeller. Und wer diesen geradlinigen Bluesrock mag, der kann in den Museumskeller gehen und die Alan Forrester Band heute um 20 Uhr sich zu Gemüte führen. Ich glaube,
Das ist ein Vergnügen, wie so vieles hier an dem kulturellen Angebot in dieser Stadt. Ich komme ohne weiteren Verzug, weil wir in der letzten halben Stunde dieser Sendung schon angekommen sind, zu dem noch offenen Punkt der Wissenschaftsecke mit der Nummer 54. Hier ist die Wissenschaftsecke bei Radio Frei. Neues und Interessantes aus Forschung und Wissenschaft. Und natürlich aus Technik. Aber nicht, dass ihr was Falsches denkt. Wir haben hier auch Verhaltenswissenschaft, wir haben Psychologie, was das Herz begehrt. Die aktuelle Folge der Wissenschaftsecke beschäftigt sich einmal mehr mit dem Thema Alter und Altern. Das heißt nicht notwendigerweise, dass wir uns nur mit Alten befassen müssen. Denn das Altern fängt ja praktisch mit dem ersten Lebenstag an, kann also auch auf sehr junge Menschen bezogen werden. Eine erste Meldung weist eigentlich nur darauf hin, dass das Bundesamt für Kartografie und Geodäsie einen neuen Geodatensatz veröffentlicht hat, der die Landkreise auf dem Gebiet des heutigen Deutschlands mit allen historischen Veränderungen von 1945 bis 2025 enthält. Damit liegen erstmals harmonisierte Kartengrundlagen vor, welche die zahlreichen Gebietsänderungen der Kreise in Deutschland seit 1945 vollständig berücksichtigen. Auf dieser Basis lassen sich dann historische Zeitreihen für alle administrativen Gebietsstände in diesem Zeitabschnitt kartografisch visualisieren. Dieser Geodatensatz hat die Bezeichnung Verwaltungsgebiete historisch. Auf seiner Grundlage hat zum Beispiel das Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung, das BIB, dargestellt, dass nicht erst seit 1990 die Bevölkerung in Ostdeutschland schneller altert, sondern dass diese räumlichen Unterschiede des Alterungsprozesses in Deutschland schon lange vor 1961, also dem Mauerbau, eingesetzt hatten. Schon Anfang der 60er Jahre war die Bevölkerung in der damaligen DDR durchschnittlich älter als in der BRD. Das hing zum Beispiel in Sachsen unter anderem mit wirtschaftlichen Belastungen aufgrund der deutschen Teilung sowie dem Rückgang von traditionell starken Wirtschaftsbeziehungen mit Regionen im heutigen Tschechien zusammen. Demgegenüber wiesen jene Städte und Regionen in Deutschland, die im Fokus von Investitionen durch die DDR-Führung standen, besonders junge Bevölkerungsstrukturen auf. Dazu zählten zum Beispiel die Hafenstadt Rostock sowie die neu aufgebauten Schwerindustriestandorte Eisenhüttenstadt und Schwedt. Im Vergleich dazu war in der BRD Anfang der 60er Jahre der Anteil älterer Menschen niedriger. Das lag damals und zum Teil noch heute am überdurchschnittlich hohen Geburtenniveau, insbesondere in den katholischen Regionen des Nordwestens. Daneben wiesen auch Standorte der Schwerindustrie wie das Ruhrgebiet und das Saarland junge Bevölkerungen auf. In vielen Städten wie etwa München oder Stuttgart war die Bevölkerung dagegen älter als im jeweiligen Umland, weil viele junge Familien in die neu entstehenden Vorstädte weggezogen waren oder wegzogen. Heute sind in Gesamtdeutschland vor allem abgelegene ländliche und strukturschwache Regionen stärker gealtert. In vielen Groß- und Universitätsstädten sind die Bevölkerungen hingegen auch aufgrund von Zuwanderung aus dem Ausland deutlich jünger. Eine bemerkenswerte Diskontinuität stellt die Entwicklung Berlins dar.
Das geteilte Berlin nahm Anfang der 60er Jahre eine Spitzenposition bei der Alterung ein. Heute weist die Hauptstadt sowohl im Ost- als auch im westdeutschen Vergleich einen besonders niedrigen Anteil älterer Menschen auf. Berlin profitiert dabei von der Zuwanderung junger Menschen aus anderen Regionen Deutschlands und aus dem Ausland. Auf der Basis solcher Karten lässt sich nun wesentlich leichter auch auf Ursachen unterschiedlicher Bevölkerungsentwicklungen schließen, wie zum Beispiel der Migration oder der Geburtenrate. Mit einem ganz anderen Alterungsprozess befassen sich Forschende an der Universität zu Köln. Sie betrachten das Altern von Gehirnzellen, und zwar nicht am Menschen, sondern an einer Art Modellorganismus, dem Fadenwurm Caenorhabditis elegans, der ein relativ einfaches Nervensystem mit nur 302 Neuronen hat. Sämtliche Nervenverbindungen sind bekannt und der Alterungsprozess jeder einzelnen Nervenzelle kann so über die gesamte Lebensdauer hinweg verfolgt werden. Professor Dr. Björn Schumacher, Arbeitsgruppenleiter am Exzellenzcluster für Alternsforschung CECAD und der Bioinformatiker Dr. David Meyer bestimmten das Alter jeder einzelnen Nervenzelle des Fadenwurms mit einer eigens entwickelten Alternsuhr, die anhand von Veränderungen in der Genexpression das biologische Alter genau vorhersagen und feststellen kann. Die Forschenden stellten bereits bei jungen Tieren erhebliche Unterschiede im Zellalter fest. Einige Neuronen schienen wesentlich älter zu sein als die Tiere selbst. Der Neurowissenschaftler Dr. Christian Gallrein, der jetzt am Leibniz-Institut für Alternsforschung, dem Fritz-Lippmann-Institut in Jena arbeitet, untersuchte, was mit diesen vorgealterten Nervenzellen bei den jungen erwachsenen Fadenwürmern passierte. Sie zeigten schnell massive Degeneration und die Nervenfortsätze bauten sich in kürzester Zeit ab. Als Ursache dieser unterschiedlichen Entwicklung zeigte sich die Produktion von Proteinen. Schnell alternde Nervenzellen hatten eine besonders aktive Proteinbiosynthese. Wird dieser Prozess pharmakologisch gehemmt, bleiben die rasch alternden Nervenzellen gut erhalten. Da die Nervenzellen des Fadenwurms ähnlich altern wie die Nervenzellen des menschlichen Gehirns, entwickelte das Team einen KI-gestützten Ansatz, der durch maschinelles Lernen Therapeutika danach klassifiziert, ob sie den neuronalen Alterungsprozess beschleunigen oder ihn verzögern könnten. Hierbei konnten neue, kleine Moleküle gefunden werden, die Nervenzellen vor dem Alterungsprozess schützen und so das Nervensystem im Alter intakt halten. Andererseits konnten auch Stoffe identifiziert werden, die den Alterungsprozess und die Neurodegeneration vorantreiben und als Nervengifte wirken könnten. Björn Schumacher hat die Bedeutung dieser Ergebnisse wie folgt qualifiziert. Ich zitiere ihn. Unsere Arbeit hat zum ersten Mal die Unterschiede im Alterungsprozess einzelner Nervenzellen aufgezeigt. Das eröffnet uns ganz neue Erkenntnisse, weshalb einige Neurone schon früh altern. Zudem haben wir jetzt einen neuen Ansatz, mit Hilfe von maschinellem Lernen therapeutische Substanzen schnell zu identifizieren, die künftig die Entwicklung neuartiger Behandlungen ermöglichen, um Hirnfunktionen zu erhalten oder neurodegenerative Erkrankungen zu verhindern. Zitat Ende. In eine ähnliche Richtung gehen die Forschungsergebnisse eines internationalen Forschungsteams unter der Leitung des gerade erwähnten Leibniz-Instituts für Alternsforschung in Jena zusammen mit der University of Tennessee Health Science Center in Memphis. Die Forschenden fanden heraus, dass das Altern, ähnlich wie beim Menschen, zu einer Anhäufung defekter Energiemoleküle im Gehirn alternder Mäuse führte. Die verantwortliche Gensequenz konnte identifiziert werden. Es lagen aber keinerlei Hinweise darauf vor, dass diese Anreicherung die Gehirnfunktion beeinträchtigt hat. Das zeigt, dass alternsbedingte Veränderungen des Gehirns nicht zwangsläufig gesundheitsschädlich sein müssen oder Funktionen beeinträchtigen. Betrachtet haben die Forschenden die Veränderungen von sogenannten Astrozyten. Das sind spezialisierte Stützzellen, die die Nervenzellen umgeben und sie mit Nährstoffen versorgen. Sie können Energie in Form von Glykogen speichern und den Nervenzellen bei Bedarf rasch zur Verfügung stellen. Dieses Glykogen wiederum verliert mit zunehmendem Alter Verzweigungen seiner Struktur, die für seine Funktion wichtig sind. Das Glykogen ist dann schwerer abbaubar und es wird stattdessen in Klumpen gespeichert. Diese ungewöhnlichen Strukturen können im gesamten Gehirn auftreten, kommen jedoch besonders häufig im Hippocampus vor, einer Region des Gehirns, die für das Lernen und Gedächtnis besonders wichtig ist. Die Forschenden haben darüber hinaus auch entschlüsseln können, was die Ursache einer solchen Entwicklung ist. Ein bestimmter Abschnitt im Erbgut der Mäuse beeinflusst nämlich maßgeblich, wie sich im Alter der Energiespeicher in den Astrozyten verändert. Das vielleicht überraschendste Ergebnis der Studie ist, dass selbst stark ausgeprägte Ansammlungen solcher Klumpen keine messbaren Auswirkungen auf die kognitive Leistungsfähigkeit der Tiere hatten. In einer Reihe von Verhaltenstests zu Gedächtnis, Lernfähigkeit und räumlicher Orientierung erzielten die Mäuse mit vielen Aggregaten vergleichbare Ergebnisse wie Tiere ohne sie. Das deutet darauf hin, dass die beobachteten zellulären Veränderungen Teil des normalen, genetisch bedingten Alternsprozesses sind und nicht zwangsläufig pathologisch. Das liegt vermutlich daran, dass diese Verklumpungen nicht unmittelbar auf die Nervenzellen, sondern nur auf deren Umgebung wirken. Mit einem ganz anderen Thema des Alterns hat sich ein Online-Experiment befasst, das im Zusammenhang mit der Entwicklung des Altersvorsorgereformgesetzes durchgeführt worden ist. Kurz zur Erinnerung, mit diesem Gesetz soll unter anderem die Wahlfreiheit zwischen einer lebenslänglichen Rente oder neu einem zeitbefristeten Entnahmeplan mindestens bis zum Alter von 85 Jahren eingeführt werden. Um eine solche Entscheidung realitätsnah treffen zu können, ist allerdings eine einigermaßen verlässliche Einschätzung der eigenen Lebenserwartung notwendig. Deshalb hat die Fachhochschule Dortmund in einem Experiment zu ermitteln versucht, wie zuverlässig Menschen diese Einschätzung ihrer noch verbleibenden Restlebenszeit vornehmen können. In einem Online-Experiment mit über 1500 repräsentativ ausgesuchten ProbandInnen zeigten die Forschenden, dass 49% der ProbandInnen ihre Lebenserwartung gegenüber der statistisch wahrscheinlichen unterschätzten, und zwar um durchschnittlich 9,5 Jahre. 24% schätzten sie in einem Korridor von plus minus 2 Jahren realistisch ein und 26% überschätzten sie. Insgesamt lag die geschätzte Lebenserwartung durchschnittlich um 2,7 Jahre zu niedrig. Die Autoren dieser Studie haben mehrere Schlüsse aus diesem Ergebnis gezogen. So haben sie zwar gezeigt, dass Menschen sich leichter überhaupt für eine freiwillige private Altersvorsorge entscheiden, wenn sie die freie Wahl zwischen verschiedenen Anlageformen haben. Allerdings sei das Mindestalter 85 Jahre ihrer Meinung nach deutlich zu niedrig angesetzt. Sie schlagen deshalb vor, das Mindestalter für Zeitrenten auf 95 Jahre heraufzusetzen. Dann nämlich werde auf Basis heutiger Prognosen voraussichtlich mindestens mehr als die Hälfte der Betroffenen bis zum Lebensende versorgt sein. Wir kennen alle das Sprichwort, was Hänschen nicht lernt, lernt Hans nimmermehr. Eine Psychologiestudie unter Leitung von Forscherinnen der Universitäten Heidelberg und Mannheim hat jetzt gezeigt, dass die darin steckende Annahme, man könne im Alter nicht mehr so gut lernen wie in der Jugend, wohl nicht uneingeschränkt zutrifft. Jüngere wie ältere Erwachsene sind danach nämlich gleichermaßen in der Lage, sich neue sozioemotionale Verhaltensweisen anzueignen. Aus einer Persönlichkeitsintervention, mit der ein anderer Umgang mit Stress und herausfordernden sozialen Situationen trainiert wird, ziehen auch Menschen im höheren Alter ihren Nutzen. Erfasst wurden dazu die Effekte eines Interventionsprogrammes bei Teilnehmerinnen und Teilnehmern unterschiedlichen Alters. Danach profitieren Ältere ebenso wie Jüngere von einem Training ihrer Fähigkeiten im sozialen und emotionalen Bereich. Im Rahmen der Studie haben die Teilnehmenden in wöchentlichen Sitzungen und Aufgaben für den Alltag trainiert, wie sie besser als bisher mit Stress und herausfordernden sozialen Situationen umgehen können. An dem achtwöchigen Training in Präsenz nahmen 165 Probanden teil. Junge Erwachsene, überwiegend in ihren 20ern und ältere Erwachsene zwischen 60 und 80 Jahren. Welche Effekte das Interventionsprogramm zeigt, haben die Forscherinnen mit einem multimethodischen Ansatz erfasst. Vor, während und im Anschluss an das Training sowie bis zu einem Jahr nach dem Ende des Programms wurden die Wirkungen auf die Persönlichkeitsbereiche emotionale Stabilität und Extraversion mit Fragebögen und einem indirekten computerbasierten Test erfasst. Die Auswertung zeigte, dass die durchschnittliche Veränderung bei diesen sozioemotionalen Verhaltensweisen und Persönlichkeitsmerkmalen in beiden Altersgruppen kaum zu unterscheiden war. Für die Forscherinnen ein auffälliges und unerwartetes Ergebnis. Da es für ältere Menschen schwieriger zu sein scheint, Neues zu lernen, etwa eine neue Sprache oder ein Musikinstrument. Im Rahmen der Studie wurde auch eine mögliche Erklärung getestet. Die Studienteilnehmenden wurden dazu während des Programms befragt, wie intensiv sie sich mit den Aufgaben befasst hatten. Das Ergebnis: Ältere Teilnehmerinnen und Teilnehmer hatten sich mehr mit den Trainingsmaterialien und wöchentlichen Aufgaben auseinandergesetzt, zeigten also ein etwas größeres Engagement.
Manchmal hab ich Paras nach dem Spliff, manchmal mag ich alle außer mich. Manchmal bin ich neidisch, manchmal hab ich alles, doch es reicht nicht. Manchmal fällt mir ein Danke schwer, bin zur Mama manchmal unfair. Fühl mich down,
fühl mich leer. Manchmal, manchmal will ich nicht mehr, will ich nicht mehr.
Solang manchmal nicht immer ist und meistens nicht schlimmer wird. Solang manchmal nicht immer ist und meistens nicht schlimmer wird. Nur du machst wieder mal mich so, so sentimental. Nur du, ganz egal.
Im Hintergrund singt Udo West. Udo West habe ich rausgesucht, weil der nämlich am Freitag, also übermorgen, in Erfurt auftritt. Aber es ist ausverkauft. Deswegen Udo West hier.
Sich manchmal echt scheiße aus. Öfters mal fange ich was an und geb's nach 5 Minuten wieder auf. Manchmal träum ich vom Feierabend, doch ich hab gerade erst angefangen. Manchmal auf der Zielgeraden dreh ich um und lauf woanders lang.
Solang manchmal nicht immer ist und meistens nicht schlimmer wird. Solang manchmal nicht immer ist und meistens nicht schlimmer wird.
Nur du machst wieder mal mich so, so sentimental. Nur du, ganz egal, wenn ich dran denk, manchmal, manchmal.
Meine Deadlines und vermisse dich, miss deins und meins, mach's einfach nicht. Ey, lass die Gedanken sein, Noach, wär das nur so leicht. Meine To-Do-Liste ist lang, sieh's schön, ich schau sie mir an. Ey, wer weiß, vielleicht dann machen sich Sachen von alleine irgendwann.
1, 2, 3! Solang manchmal nicht immer ist und meistens nicht schlimmer wird. Solang manchmal nicht immer ist und meistens wird.
Nur du machst wieder mal mich so, so sentimental. Nur du, ganz egal, wenn ich dran denk, manchmal, manchmal. Manchmal, manchmal. Manchmal, manchmal. Manchmal, manchmal.
Und nach Udo West folgt gleich High South, One Night at a Time. Und High South spielt auch in Erfurt, aber morgen um 20 Uhr. Ihre Shine the Light Tour.
I'm not yours, baby, you're not mine. We've got something and it sure is fine. Let's take our love one night at a time. There's one thing that we both agree. I like you, maybe you like me. Let's take our love one night at a time. All night, love all night. Makes perfect, gonna get it right, gonna get it right, one night at a time. All night, love all night, practice makes perfect, gonna get it right, gonna get it right, one night at a time. Take our love one night at a time. All night, love all night. Practice makes perfect. Gonna get it right. Gonna get it right. One night at a time. Thank you.
perfect, gonna get it right, gonna get it right, one night at a time. All night, love all night, practice makes perfect, gonna get it right, gonna get it right, one night at a time.
High South, auch im Museumskeller zu hören. Und außerdem haben wir natürlich noch diverse andere Veranstaltungen anzubieten. Zum Beispiel ist heute Abend um 20 Uhr ebenfalls im Museumskeller der Blueskönig aus Erfurt, Jürgen Kert. Und wir haben in den folgenden Tagen dann noch am Freitag um 20 Uhr das Theatrapack, Improvisationstheater, spontanes Spiel nach den Vorschlägen des Publikums. Das ist in der Schotte, in der Schottenstraße 7. Udo West hatte ich schon erwähnt. Dann haben wir ebenfalls am Freitag um 20 Uhr Tonic Walter, ein elektronisches Musikduo aus Süddeutschland, bestehend aus den langjährigen Freunden und kreativen Partnern Maximilian Nestmann und Marcel Rüfkopf, im Kalif Storch am Freitag um 20 Uhr. Und am Freitag um 20.15 Uhr im Club Franz Mehlhose Ivan Thieme Golden Retriever mit seinem zweiten Soloprogramm. Und schließlich am Samstag dann noch was Literarisches, das Krimi-Festival Erfurt 2015. Jean-Luc Banalek liest bretonische Versuchungen. Rätselhafte Morde und berühmte bretonische Schokolatiers. Kommissar Dupins 14. Fall in der Zentralheize, Maximilian-Welsch-Straße 6. Und schließlich und letztlich die Erfurter Frühlingslese 2026. Da liest am Samstag um 19.30 Uhr im Hausdacher Röden Hanna Lühmann aus ihrem Roman Heimat. Hinter der perfekten Idylle lauert die Tradwife-Szene. Hanna Lühmanns Roman über ein virales Thema und den Rechtsruck in unserem Land. Sicherlich auch besuchenswert, wie eigentlich alles andere. Erfurt ist reich an Kultur. Und mit dieser Feststellung verabschiede ich mich von euch. Wir haben noch anderthalb Minuten dieser Sendung und ich hoffe, ihr bleibt uns gewogen und vor allen Dingen und viel wichtiger, ihr bleibt gesund. Das wünscht euch euer Reino mit einem kräftigen Tschüss, genießt das Wetter.